bin ein alter Heiligenkirchener, Walter Krüger, geboren am 1.9.1920 hier in Heiligenkirchen auf der Judenburg. Die Judenburg ist oben hinter dem Friedhof, wo es zum Hübbel ging. Mein Vater war der Malermeister Konrad Krüger, meine Mutter kam aus Sonn-Oldendorf, war eine geborene Möllenburg. Die ersten Jahre, an die ich mich erinnern kann, waren eigentlich sehr schön. Wir wohnten bei der Familie Krüger, Heinrich Krüger. Der Mann war Maurermeister und da war ein sehr schönes Wohnen. Auf der Judenburg, wie man den Ortsteil damals nannte, waren damals nur 6 Häuser. Das war einmal der Krüger, dann Heißenberg, später Wanzek, Tempel und von der anderen Seite herunter Mense, der Maurermeister, eine Frau Melges und Bierwirt. Das war da oben alles. In dem Hause Krüger wohnten etliche Leute, 3 Familien. Die Familie Krüger hatte 3 Töchter. Da wohnte dann noch die Familie Karl Köllermeier, der Bruder vom Besitzer des Köllerhofes. Die hatten 3 Jungs und die waren alle schon zum Teil erwachsen, also groß. Und nun kamen wir noch dazu. Erstmal war ich ja nur allein. Wir wohnten in dem kleinen Anbau, was könnte man sagen, sehr klein. Und mein Vater hatte noch da unter dem Dach eine kleine Malerwerkstatt aufgemacht. Das waren insgesamt mit den 2 Schwestern, die dann noch dazu kamen, 15 Personen in einem Hause. Fast unvorstellbar. Und unten, so ein bisschen angebaut, war denn noch der Stall. Da hatte jede Familie noch ihr Vieh. Schweine und Ziegen. Glücklicherweise waren in dem Hause 2 Toiletten, was nicht immer und nicht selbstverständlich war. Aber wir kamen sehr gut aus. Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich als kleiner Junge mehr bei den anderen Leuten war als bei meiner Mutter. Und insofern ist alles schön. Was ein bisschen schwierig war da oben, was man wirklich noch kaum glauben kann, es gab damals kein elektrisches Licht, kein Strom. Alles, was sich abends abspielte, musste mit irgendwelchen Lampen beleuchtet werden. Petroleum oder Kerzen oder was auch immer. Solange wir da wohnten, bis 1928, war da kein Strom. Die Straße darauf, nach der Judenburg, war ja nur grob befestigt. Das war Schotter und vielleicht ein bisschen Kies oder Mergel draufgefahren. Und oben, dieser Querweg, der denn zu den anderen Häusern führte, der war so schlecht ausgebaut. Da kann ich mich noch daran erinnern, dass die unteren Leute Holz bekamen, eine Fuhre Buchenklaftern. Und dann kam der Holzwagen, meinetwegen vom Köllerhof angefahren, mit 4 Pferden davor. Und die Räder saßen bis zur Achse im Dreck. Und der Kutscher schlug noch auf die Pferde, damit sie überhaupt darunter kamen. Es war ja noch sogar ein bisschen abschüssig, bis sie dann zu den letzten Häusern kamen. Man kann sich das heute eigentlich gar nicht mehr denken. Und so war das. Die Judenburg, ich weiß auch nicht, woher der Name herkommt. Ich wüsste nicht, dass da mal ein Jude gewohnt hätte oder irgendeine Beziehung zu einem gewesen wäre. Aber der war damals allgemein üblich, ohne irgendwie anstößig zu wirken. Nicht? Das war so und damit war es gut. Ja, hinter der Judenburg lag der schöne Hövel, ein kleines Waldstück mit großen, dicken Buchen. Der gehörte zum Kölauf. Und wenn man durch den Hövel gegangen war, dann kam man zum Hahnbech. Oma Mahnbech stand an Grotens Kuhkamp hoch, riesig hohe Tannen. Die Köllermeierschen Tannen waren nicht so hoch, die waren nur klein. Vorm Hövel rechts, wenn man zum Hövel gehen wollte, war vielleicht im Abstand von 100 Metern von dem Weg, von der Straße konnte man da ja nicht sprechen, die Hövelkuhle. Vielleicht 50 Meter im Oval und ganz schön tief. Und am Rand der Hövelkuhle standen große, dicke Eichen. Vielleicht hatte man da mal irgendwie Steine gebrochen. Anders kann ich mir das nicht denken. Jedenfalls in der Hövelkuhle spielten wir als Kinder immer und die größeren Jungs und Mädchen hüteten da die Ziegen. Wir als Kleinere durften denn mit dabei sein. Nach dem Krieg war die Hövelkuhle irgendwie weg. Sie war aufgefüllt, zugeschüttet. Ich weiß nicht, was davon geworden ist. Auf dem Weg zur Judenburg lag ja rechter Hand der Friedhof. Der alte Friedhof an der Kirche war mittlerweile aufgegeben und der neuere nun, der war für die Heiligen Kirchener, für die Frommauser und Horn-Oldendorfer und anfänglich auch sogar für die Berlebecker. Da, wenn da eine Beerdigung war, dann kam dieser Zug mit dem Sarg und mit den Angehörigen und den Trauergästen hinter einem pferdegezogenen Totenwagen, dann bis zum Friedhof. Den Weg zum Friedhof oder den Weg auf dem Friedhof begrenzten große alte Lebensbäume. Und in diesen Lebensbäumen hielten sich wohl unwahrscheinlich gern die Eulen auf. Und immer wenn man abends nach Hause ging irgendwie, dann war das ein Geheule von den Eulen. Und vielleicht war man auch ein bisschen bange gemacht. Jedenfalls, man traute sich fast nicht mehr vor Friedhof her. Nicht? Es war schon so eine Geschichte. Das Geschäft meines Vaters war über dem Schweinestall, unter einer kleinen Dachschräge. Man konnte auf der niedrigeren Seite kaum stehen. Ich kann mich noch daran erinnern, dass da alle Pinsel und Farbkästen und Eimer und Töpfe standen. Mein Vater hat es am Anfang wohl erst allein gemacht, aber er bekam dann bald zwei Lehrlinge. Die kamen aus Essen-Krei. Der eine war Fritz Zantop und der andere Johannes Heiner. Ich kann mich noch erinnern, dass ich damals, als die zu uns kamen, noch im Nachthemdchen war, jedenfalls sehr früh, vielleicht in 1922, 23. Für die beiden Jungs war bei uns ja nun kein Platz. Die zogen nach Tempels in Logis. Und bei meiner Mutter waren sie in Kost. Wenn man sich das vorstellt, diese kleine Wohnung, dieser kleine Raum als Küche und dann diese vielen Personen am Tisch. Aber das funktionierte wohl soweit ganz gut. Jedenfalls bekamen dann diese beiden auch öfters von zu Hause aus Essen Besuch. Dann kam die Schwester, dann kam die Schwester und die wohnten dann immer auch bei uns und halfen meiner Mutter nun mit. Und das ging eigentlich alles so ganz gut. Damals gab es noch keine Einkaufsgenossenschaften und keine großen Farbhändler. Da fuhren noch so sogenannte Vertreter rum und sammelten Aufträge. Dann kamen auch schon solche Vertreter mit, mit den ersten Autos zur Judenburg raufgefahren. Wagen, die man sich heute gar nicht mehr vorstellen kann und die vielleicht irgendwo im Museum stehen mit Außenschaltung und wer weiß was. Das erregte oft tüchtiges Aufsehen. Mal kam jemand mit Motorrad und mein Vater war nicht zu Hause. Da war ich nun schon ein bisschen älter. Und wenn ich mit meinem Vater mit dem Fahrrad fuhr, dann musste ich immer hinten drauf springen, wenn er schon fuhr. Er konnte nicht anfahren, wenn ich schon drauf saß. Also fuhr er an und ich sprang dann während der Fahrt hinten drauf. Da war so ein Tappen dran und dann ging's los. Und nun sollte ich diesem Farbhändler zeigen, wo mein Vater war. Es ging also los. Und als wir dann unten ankamen, oder fast ankamen, war ich schon, bevor der anhielt, auch vom Motorrad gesprungen. Aber der hatte dummerweise keinen Sattel. Da saßen wohl so Schrauben, die nach oben guckten. Jetzt hing meine halbe Hose an den Schrauben. Als er stand und sich umguckte, war ich längst nach oben und hatte die Hose total zerrissen. Ja. Mein Vater sagte immer, Junge, das will ich dir sagen, wenn du mal bauen solltest, bau bloß nicht oben auf den Berg. Die Lieferanten lieferten zum Beispiel 150 Kilo Fässer Schlemmkreide. Die fuhren sie bis da unten an den Anfang des Friedhofsweges, so hieß damals die Richard-Thiemann-Straße, und kippten das Fass da in den Graben. Und dann musste er dieses schwere Fass mit seinen Lehrlingen oder mal einem Gesellen den Weg darauf schieben. Nicht? Das war auf die Dauer schlecht möglich, sowas. Schöne Erinnerungen habe ich an den Klöppingshof. Da wohnten meine Großeltern, die Eltern meines Vaters. Die waren ungefähr 1905 vom Waterhof nach da gezogen, weil das Wohnhaus des Waterhofes abgebrannt war. Jetzt wohnten sie auf dem Klöppingshof. Das war ein großes Haus aus Bruchsteinen, kein Fachwerkhaus, ein großes Haus. Und das stand da, wo heute die jüngsten Wohnungen sind. Vorne rechts wohnte die Familie Rosenstock, vorne links die Familie Rabe, hinten links die Familie Köster und hinten rechts meine Großeltern, Familie Konrad Krüger. Da war es ungefähr gleich wie bei der Familie Krüger auf der Judenburg, dass da sehr viele Menschen in dem Hause wohnten. Ich weiß gar nicht, wie viele Kinder Rosenstocks noch zu Hause hatten. Meine Großeltern hatten noch zwei Jungs und ein Mädchen. Mein Onkel Gustav, mein Onkel Fritz, der später in Berlebeck wohnte, und meine Tante Marie aus Hiddessen. Kösters hatten auch etliche Kinder, ich weiß nicht wie viel. Jedenfalls war es da sehr schön. Jede Familie hatte eine Ecke des Hauses und innerhalb der Wohnung ging dann eine Treppe zu den oberen Räumen. Diese große Diele hatte nur einen Lehmfußboden. Der war ziemlich höckelig und wellig und jeder hatte vor seinem Viertel alle Gartengeräte aufgebaut, schön sortiert. Die Karren und Wagen standen da und an Wendingen die Sensen und Gräben und Haken und was alles. Und oben unter der Decke hingen die großen Speckseiten und Schinken. Bei allen vier Familien. auf diese Schlachtsache müsste ich vielleicht später zurückkommen. Jedenfalls, diese große Diele, die lud direkt ein zur Geselligkeit. Wir Kinder, die meisten waren nun schon ein bisschen älter, Raben Willi, Raben Hermann, die bohrten sich einfach auf dem Dielenfußboden ein Loch und dann wurde geklimpfert mit Klimpferkugeln. Die Oma brachte ein paar Pellkartoffeln raus mit ein bisschen Salz und sagte, iss man, das ist schön gesund. Hinten am Ende der Diele war eine große Waschküche, so breit wie die Diele. In dieser Waschküche kochten fast alle. Da wurde gewaschen und gekocht. Mehrere Herde, sogenannte Kochmaschinen, standen da. Und an einer Seite war auch noch ein Backofen, der denn nach draußen angebaut war. Eine Wasserleitung gab es nicht für alle Wohnungen, aber in dieser Waschküche war schon ein Wasserhahn, eine Wasserstelle. Wenn ich abends so mit meiner Oma saß, der Opa war noch nicht von der Arbeit zu Hause, dann sagte sie, ach, wir machen ein bisschen die Ofentür auf, dann können wir das Licht sparen, solange bis der kommt. Es wurde doch allgemein tüchtig gespart. Mit Streichhölzern sowohl wie mit allem anderen. Dann hing an der Wand so ein Kasten mit Fidibussen. Das waren so lange Holzstäbchen. Da wurde denn, wenn der Opa die Pfeife anstecken wollte oder eine Kerze angemacht wurde, wurde das Feuer aus dem Ofen geholt. In dem Schlafzimmer, was hinter der Wohnstube lag, ging dann so eine Treppe hoch auf die oben liegenden Wohnungen, wo denn die erwachsenen Kinder oder fast erwachsenen Kinder ihre Betten hatten. Neben den Betten waren denn noch große Regale mit Äpfeln und eingemachten alles, was so nötig war. Was heute auch unvorstellbar ist, jede Familie hatte ihr Toilettenhaus im Garten. Mit einem gewissen Abstand vom Haus. Und es hat aber wohl scheinbar alles funktioniert. Man hat nie gehört, dass da irgendwelche Schwierigkeiten waren. Auch wohl nachts nicht. Ja, es ist eigentlich ein bisschen schade, dass das Haus weggekommen ist. Vorm Hause, das muss ich noch eben sagen, vorm Hause standen zwei schöne große Kastanienbäume. Mein Vater erzählte immer, einen Baum, den etwas dickeren, hatte Hermann Rabe gepflanzt. Und einen Baum hatte er gepflanzt. Den er gepflanzt hatte, der steht da noch. Der andere ist weg. Wenn der Herbst und bald Winter kam, dann ging die Schweineschlachterei los. Auf Glöbbings Hof hatte bestimmt jede Familie zwei Schweine. Und es war ein gewisser Wettstreit, wer in diesem Jahr das dickste Schwein hatte. Der Hauptwettstreit ging wohl zwischen meinen Großeltern und Rabes. Ein Schwein unter 4 Zentner Schlachtgewicht war wohl kaum denkbar. Und 4 Zentner Schlachtgewicht, das muss wohl ziemlich viel sein. Ich kann mich nur daran erinnern, wenn so ein Stück Speck auf dem Tisch stand, vielleicht bald 10 Zentimeter dick. Und da floss das Fett so darunter, dann wäre ich am liebsten weggelaufen. Es gab ja Zeiten, wo man es hätte gern gegessen. Aber man kam fast nicht vorm Klöppingshof her. Irgendein Schwein wurde geschlachtet. Es war eine Quiekerei. die wurden ja damals auch nicht mit dem Schussapparat betäubt, sondern mit dem Beil. Und das machte da meist Grubelskarl. Bei Grubelskarl ging das ja ziemlich gut und treffsicher. Aber wenn ein Schlachter das nicht richtig getroffen hatte, dann sauste das erstmal an seinem Strick hin und her, bis es denn liegen hatten. Und das Ganze spielte sich da eigentlich alles draußen ab. Wenn das Schwein denn in dem großen Troch lag und es dampfte und alles war mit aufgekrempelten Ärmeln an der Arbeit. Na, heute würden manche vielleicht weggucken. Als wir noch oben auf der Judenburg wohnten, musste ich schon zur Schule. Ich war noch keine 6 Jahre, aber das spielte damals keine große Rolle. Je eher, desto besser. Die Mütter hatten meist mit anderen Kindern genug Arbeit und waren froh, dass sie erstmal einen los waren. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie ich mit meiner Mutter vom ersten Schulgang nach Hause ging. An dem Weg, an dem Friedhofsweg, unten in der Kurve, war links ein Teich, ein Wasserteich. Der war zu der Zeit noch ziemlich groß. In diesem Wall war ein Mönch und das Wasser rauschte da immer ganz schön rein. In dem Teich saßen Fische, meist Karpfen. Jedenfalls, ich war mit meiner Mutter noch daran stehen geblieben an dem Teich und dann gingen wir weiter hoch. Und mein erster Lehrer war Lehrer Wendt. Es war der erste und einzige. Wir waren immer mit zwei Jahrgängen in einer Klasse. Und zu meiner Zeit, 1926, am 1. April, waren wir mit der Klasse, mit dem Jahrgang 1919 zusammen. Der war relativ schwach und wir waren ziemlich stark. Wir waren ungefähr, Jungen und Mädchen, 25 Kinder und der Jahrgang 1919 war vielleicht noch nicht mal 15. Jedenfalls, Lehrer Wendt hatte sein Klassenzimmer immer, was jetzt die Wohnung, später die Wohnung von Frau Hahlemeier wurde, Wohnung und Arztpraxis. Es waren ja große Räume mit einem riesengroßen Ofen da drin. Jungen und Mädchen waren streng getrennt, die Mädchen an einer Seite, die Jungen an der anderen Seite. Lehrer Wendt war ja wirklich ein bisschen streng. Und wenn er mal die Klasse verließ, dann hat er sofort einen nach vorn geholt, der jeden, der irgendwie sprechen würde, anschreiben musste. Und so war es, dass vielleicht in den ersten 14 Tagen auch Lehrer Wendt die Klasse verließ und ein Mädchen, Ämchen, jetzt komme ich so schnell nicht auf den Namen, die wohnten in dem Hause, wo jetzt Gluckhuns sind, sollte nun aufpassen. Und ich saß neben Hermann Herde und hatte nur so einmal nach der Seite geschielt und schon stand ich auch mit an der Tafel. Die Tafel war ziemlich voll. Und als Lehrer Wendt wieder reinkam, mussten alle, die auf der Tafel standen, nach vorne kommen. Wir konnten es ja noch nicht lesen, aber ich war auch dabei. Und jeder musste sich bücken und klickte klack, einen hinten davor. Nicht wer weiß wie, aber es war eine Strafe. Ungerecht in diesem Fall. Und ich hatte nichts gesagt, zu Hause nichts gesagt. Nach einer gewissen Zeit sagt mein Vater sag mal, hast du schon mal Schläge gekriegt? Ich sage, nö. Da sagt er, das stimmt nicht, du hast ja doch schon mal welche gekriegt. Da hatte Lehrer Wendt das meinem Vater gesagt. Ja, ich sage, das habe ich wohl, aber das tat nicht weh. Aber das war auch nicht richtig. Naja, ist nichts davon gekommen. Jedenfalls war ich 8 Jahre bei Lehrer Wendt. Gut und schlecht. Am Anfang mussten wir morgens, bevor die Schule anfing, die Klassenräume ausfegen. Dann wurden die langen Bänke erst nach vorn gezogen und hinten fing man an zu fegen. Und dann ging das weiter, bis der Raum fertig war. Wenn der Unterricht so anfing, dann wurde erstmal ein Lied gesungen, ein Choral. Alles musste aufstehen und dann wurde gesungen. Der Gesangsunterricht bei Lehrer Wendt war etwas Besonderes. Alle Noten wurden nach dem italienischen Togu Palafenirotto System gesungen. Und das ging ganz schön zur Sache. Wer da nicht so ganz mitziehen wollte, dann kam auch schon mal der Ausdruck, wenn die Noten raufgehen, gehen, singst du rauf. Und wenn sie runtergehen, singst du runter. Und wenn er auch eventuell ein bisschen nachhelfen musste. Nicht? Ja, die Pausen waren ja alle Stunde. Dann stürzte alles raus auf den Schulhof. Auf dem Schulhof standen noch Apfelbäume und dann wurde meist Fußball gespielt. Das war immer ein ziemliches Geschrei und Getue, aber gestritten wurde eigentlich weniger. Auf dem großen Flur stand hinter der Tür eine große Kiste. Und in diese Kiste wurde das alte Brot geworfen. Man kann sich gar nicht vorstellen, dass in der schlechten Zeit damals noch so viel Brot weggeworfen wurde. Aber wenn man mal da reinguckte, hob den Deckel hoch, lag da immer Brot drin. Ich weiß auch nicht, wo das geblieben ist, wer das entsorgt oder verbraucht hat. Irgendeiner hat es mitgenommen zum Verfüttern. Ja, die Schule wurde ja nun mit Eierkohlen geheizt. Morgens mussten die Kohlenkästen voll Öl sein. Wer das Feuer angemacht hat in den Öfen, weiß ich nicht. Jedenfalls bis Mittag wurde in diesen Öfen geheizt. Und wenn eine besondere Arbeit geschrieben wurde, Rechen oder Diktat, dann drängte sich jeder zum Kohlen holen, dass er mal ein bisschen schwänzen konnte. In der Turnstunde ging es zum Sportplatz. Da wurde meist Völkerball gespielt. Und die Seite, an der Lehrer Wendt mithalf, hat meist immer gewonnen. Im Sommer gingen wir zur Badeanstalt. Und Lehrer Wendt war ein begeisterter Schwimmer und wollte möglichst jeden zum Schwimmen bringen. Er machte das damals schon mit einer Angel, wie man es so nannte. Und das machte auch eigentlich ganz gute Fortschritte. Er bot jedem, der an dem Balken entlang kam, schwimmend, 1 Mark. Das war für die damalige Zeit sehr viel. Das war mehr als 1,5 Stunden Lohn. Ne? Und als ich das Schwimmen lernte, mit Hermann Herde zusammen, an einem Tag kriegten wir jeder 1 Mark. Die bezahlte Lehrer Wendt aus seiner Tasche. Und ich weiß nun nicht, wie viele da 1 Mark gekriegt haben. Aber ich möchte sagen, alle aus seiner Klasse haben das Schwimmen gelernt. Das war schon etwas Besonderes. Zumal ja die alte Badeanstalt damals schrecklich kalt war. Schrecklich kalt und auch nicht so gerade sauber. Na, das Saubere empfand man nicht so, das Unsaubere, aber es war kalt. Ja, das Wasser der Badeanstalt kam ja aus der Berlebecke. Und es floss durch ein Rohr, wahrscheinlich durch Wächters Kuhkamp, in einem großen Strom in die Badeanstalt rein. Und am anderen Ende, wo die Sprungbretter waren, floss es wieder raus. Damals waren auch schon Zellen da, einzelne Umkleidekabinen, aber auch große Umkleideräume, die waren halb offen für Jungen eins und für Mädchen eins. Am Eingang hatte der Bademeister, damals war es Biere, so einen kleinen Kramladen und verkaufte den schon irgendetwas, wenn man mal ein bisschen 10 Pfennig hatte oder ein bisschen Geld. Aber er hatte immer irgendwelche Vögel, die er da gezähmt hatte. Elstern, Dohlen oder auch mal eine Eule. Und das war für alle Gäste und Kinder immer hochinteressant. Mitunter liefen, waren sie so zahm, dass sie auch rumlaufen konnten. Nach der Schule kam nun die Frage der Lehre. Für mich stellte sich die nicht. Denn mein Vater hatte schon immer gesagt, wenn du mal aus der Schule bist, dann geht's uns besser. Er hatte also alle Hoffnung da reingestellt. Am 1. April 1934 fing meine Lehre an. Vorher hatte ich schon eine Eignungsprüfung machen müssen. Denn damals konnte nicht irgendwer irgendeine Lehre anfangen. Er musste zumindest hier im Malerhandwerk, wahrscheinlich auch in anderen Handwerken, eine Eignungsprüfung machen und bestehen. Das war für mich insofern kein Problem. Aber eine Besonderheit ist doch dabei. Bei diesen Prüflingen war auch ein Taubstummer. Und diesen Taubstummen kannte ich vorher nicht. Und wir beide freundeten uns irgendwie an. Und er hatte vielleicht auch in mich irgendein Vertrauen gesetzt. Jedenfalls, ich konnte ihm nicht helfen. Er bestand die Prüfung nicht, weil er nicht sprechen konnte. Nee, unverständlich zwar heute, aber damals war es so. Jedenfalls, dieser Taubstumme hat dann doch eine Arbeit als Maler gekriegt in einer Möbelfabrik. Und immer wenn wir uns später wieder trafen, dann kam er zu mir hin und er konnte sich nicht ausdrücken und ich konnte ihn nicht verstehen. Aber wir haben uns lange irgendwie getroffen. Diese Lehre ging für mich in Hornoldendorf los auf dem Rittergut. Das Rittergut war das ganze Leben für uns irgendwie eine Verbindung. Und ich hatte mir so im Stillen vorher immer gedacht, na, als Lehrling kriegst du ja vielleicht nicht so viel, aber die Stunde 10 Pfennig möchten es ja werden. Aber vom Wegen, am Wochenende blieb für mich eine Mark. Das war erst ein bisschen enttäuschend, aber schließlich kam ich auch mit der Mark zurecht. Jedenfalls, die Lehre war kein reines Zuckerlecken, wenn es auch bei meinem Vater war. Der hatte damals zwei Gesellen und es ist kein Meister vom Himmel gefallen. Man musste erst auch alle möglichen unteren Arbeiten machen. Wenn ich auch vielleicht schon 2-3 Jahre vorher immer mal mitgegangen war, um irgendwelche Hilfsarbeiten zu machen. Am Ende eines jeden Lehrjahres gab es eine Zwischenprüfung von der Innung aus und von der sogenannten Arbeitsfront ein Berufswettkampf. Dieser Berufswettkampf war damals schon etwas Besonderes. Das war ein ganzer Tag, ein halber Tag praktisch und ein halber Tag theoretisch. Und ich schnitt immer ganz gut ab dabei. Sogar bekam ich beim letzten Berufswettkampf im letzten Lehrjahr eine Fahrt nach Düsseldorf zu der Ausstellung Gesolei geschenkt. Was ich aber nicht wusste, es konnte nie einer Sieger im Berufswettkampf werden, wenn er nicht in der HJ war. Das war ich nicht. Und insofern hat sich meine Arbeit auch nicht so ausgezeichnet. Jedenfalls meine Gesellenprüfung habe ich auch ganz gut geschafft und dann ging die praktische Arbeit los. Ja, im Malerhandwerk hat sich die ganze Sache der Materialien sehr, sehr verändert, grundlegend. Zu meiner Zeit, als ich anfing, wurde noch sehr viel mit Kalk gestrichen. In den alten Bauernhäusern gab es meist noch Balkendecken, Lehmputz und Kalkputz und da wurde mit Kalk gestrichen, mit Löschkalk. Dieser Löschkalk war schon eine Sache für sich. Da holte man sich oben in Berlebeck in dem Kalkofen hinter Johannaberg, wo später dann der Park war der Kalkofen, da holte man sich für 20 Pfennig Brandkalk. Das waren so dicke, bruchsteinähnliche Stücke und die musste man im Wasser löschen. Das dauerte erst eine Zeit, dann fing das an zu brodeln und zu brausen und zu knacken. Und unter Umrühren und Zugabe von viel frischem, kaltem Wasser wurde das dann ein weißer Brei. Genau wie in die Maurer zum Mischen von Mörtel gebrauchten. Aber dieser Kalkbrei musste erstmal möglichst abgestanden sein. So, wenn man ihn so frisch verarbeiten wollte, hätte er alle Borsten und Pinsel kaputt gebrannt. Also Kalk hatte man immer längere Zeit abgestanden stehen. Das nächste wichtige Material war Schlemmkreide. Die Schlemmkreide kam meist von Rügen, die war aber etwas minderwertiger. Die gute Schlemmkreide kam aus der Champagne in Frankreich. Die deckte besser, war weißer und hatte wohl alle Vorzüge. Nur war sie auch wesentlich teurer. Aber diese Schlemmkreide musste mit Leim wischfest gemacht werden. Denn ohne irgendeine Bindung hätte man die sofort von der Wand weggewischt. Am Anfang meiner Lehre wurde dazu noch Tischlerleim aufgeweicht und angewärmt, aber nicht gekocht, und dann zu dieser eingeweichten Kreide zugegeben. Das war nicht so ganz einfach. Etwas zu wenig war die Farbe nicht wischfest. Etwas zu viel wurde die Farbe glänzend und blätterte ab. Aber diese Zeit dauerte nicht lange, dann gab es den ersten Sichelleim. Sichel war eine jüdische Firma, kam aus Hannover. Später Henkel oder Sichel und Henkelleim. Das war ein Zelluloseleim und den hatte man in Fässern. Das war ein dicker Brei im Fass, der musste dann aber erst flüssig geschlagen und verdünnt werden und dann zu dieser Kreide zugesetzt in einem bestimmten Verhältnis, bis es wischfest war. Auch damit konnte man überleimen, aber das blätterte nicht so schnell und es wurde auch nicht blank, aber man konnte auch unterleimen, dann war es nicht wischfest. Und mit mit dieser Farbe wurden praktisch alle Wände gestrichen. Für eine Tapete war zu der damaligen Zeit eigentlich noch kein Geld da. Die Tapete war etwas Besonderes. Einmal zu teuer und sie war auch schwierig anzukleben. Sollte nun ein Zimmer tapeziert werden, dann musste erstmal die alte Leimfarbe abgewaschen sein, denn sonst hätte nichts drauf gehalten. Dann wurde die Wand mit Tischlerleim, mit verdünntem Tischlerleim vorgeleimt. Wenn alles fertig war, wurde die sogenannte Makulatur draufgeklebt. Das waren alte Zeitungen. Aber jetzt zum Kleister. Damals gab es noch keinen Kleister aus dem Karton, aus dem Päckchen. Da musste ich zum Bäcker, nach Kaufmann Möller oder später Biere, und holte 1 Pfund Roggenmehl. Von diesem Pfund Roggenmehl gab es 3/4 Eimer Kleister. Dieses Roggenmehl wurde erst in Wasser angerührt und dann hatten die Kunden schon einen großen Kessel, eventuell 2 Wasser zum Kochen gebracht. Und mit einem Besenstiel rührte denn mein Vater oder ein Geselle den Brei um und langsam wurde das kochende Wasser zugegeben, bis auf einmal der Kleister fertig war. Zu viel durfte es nicht sein, dann war er dünn, unbrauchbar, und zu wenig durfte es nicht sein, dann wurde er klumpig. Dieser alte Roggenkleister hielt aber im Sommer höchstens 2 Tage, dann war er sauer. Dann konnte man ihn in die Schweinekrippe schütten, dann konnten die ihn auffressen. Aber dieser alte Roggenkleister, der hinterließ auf den Tapeten bei der kleinsten Verunreinigung ganz schäbige blanke Flecken. Die Tapeten hatten damals auch alle noch so eine Silfkante, die vorher mit der Schere abgeschnitten werden musste. Damals gab es noch keine Schienen- und Haumesser. Dann legte man sich abends vorher so eine Rolle Tapete unten auf die Füße und schnitt dann mit der Schere eine Sandkante ab, dann ging das Ganze nochmal umgekehrt an die andere Kante. Das Tapezieren war insofern noch ziemlich umständlich. Eine andere Art der Bemusterung der Wände war das Wickeln mit einem Lappen oder das Rollen mit so Musterrollen oder auch das Spritzen, dass man mit irgendwelchen Schablonen so kleine Ornamente auf die Wand spritzte. Um etwas zur politischen Lage in der Zeit zu erzählen, da gibt es nicht so sehr viel. Denn meines Erachtens spielte sich diese Geschichte mehr in der Stadt ab. Hier auf dem Lande war das weniger. Jedenfalls wir als Kinder haben das kaum so erlebt. Ich kann mich nur einmal an eine Sache erinnern, da war auf Bierensaal eine Versammlung der Kommunistischen Partei. Und wir als Kinder waren vorne auf dem Platz und auf einmal war ein Mordsgeschrei. Da kam hinten aus der Saaltür eine Gruppe rausgelaufen und vorne welch Heißler. Der Heißler, der wohnte ja dabei hinter Warwick. Und ich will nur nicht zu viel behaupten, aber jedenfalls hatten wir den Eindruck, als wenn er irgendwas mitgenommen hatte. Materielles. Jedenfalls hatten sie ihn bald wieder und dann war die Sache wieder ruhig. Und dann ging ein großer Umzug mit Schalmeien dabei klug uns durch den schmalen Weg und dann durchs Dorf und wir hinterher. Ja, bei Achilles wohnte eine Familie. ich weiß nicht mehr, wie sie hieß. Die wohnten in der ersten Etage, da hatten die wohl eine kleine Wohnung. Und über dem Eingang war so ein Balkon. Und als wir Kinder mal da in der Nähe waren, reichten die uns so kleine Hakenkreuzfahnen herunter. Ja, ich weiß nicht, wer alles dabei war. Wir nahmen diese Fahnen jedenfalls mit. Und ich steckte sie bei uns vorm Haus oben in der ersten Etage in die Blumenkästen. Und sonntags morgens im Sommer, dann wohnten viele Leute im Keller, weil es oben zu warm wurde durch das Kochen. Auf dem Herd wurde es oben ein bisschen ungemütlich, da wohnten die unten. Und mein Vater sagte, du, hast du irgendwas angestellt? Die Leute stehen auf der Straße und gucken da nach dem Haus. Ich sage, nee, wüsste ich nicht. Na, es ging eine ganze Zeit, das waren eben wohl Leute, die zur Kirche gingen. Nach einer Zeit sagt er, du, hör mal, da ist doch was, die gucken doch wieder. Ja, ich sage, ich habe da oben so Hakenkreuzfahnen in die Blumenkästen gesteckt. Da sagt er, bist du denn verrückt geworden? Hol die da sofort runter, sonst ist doch was los. Aber das war ja nun wirklich dummes Zeug. Aber mein Vater hat dadurch ganz schöne Schwierigkeiten gekriegt. Ein alter Brauch hier in Heiligenkirchen war das Schatten bei Trauungen. Vielleicht ist es auch in anderen Dörfern oder sicher in anderen Dörfern so gewesen, aber hier in Heiligenkirchen war das ganz bestimmt. Es war schon lange vorher bekannt, wenn jemand heiratete, die hingen ja aus im Kasten, und die ganze Dorfjugend hatte sich denn darauf eingestellt. Und so wie das Brautpaar aus der Kirche kam und kam denn bei Krausen die paar Stufen runter, dann kamen die nicht weiter, sie mussten erst ihr Geld rauswerfen. Das war nicht viel, 1 Pfennig, 2 Pfennig, mal ein 5-Pfennig-Stück dabei, aber es waren an Zahl war es viel. Und die Kinder, die da aufsuchten, waren auch nicht wenige. Da waren bestimmt 20 Kinder, die dann rapschten und taten. Und wenn die nun weiterfuhren oder gingen, meist mit dem Kutschwagen, dann wurden sie unterwegs auch noch oft angehalten. Entweder mussten sie dann einen Schluck Wacholder eingießen, meist, oder auch noch mal bei guten Bekannten etwas Geld wegwerfen. Ich kann mich nur an eine Hochzeit erinnern, da heiratete Christian Rittermeier mit seiner Frau, eine geborene Pölker. Und sicherlich war mein Vater oder meine Eltern auch eingeladen, und dann kriegte ich von Herrn Rittermeier 50 Pfennig geschenkt. Oh, das war aber was. Weil ich ja wahrscheinlich nicht mit geschattet hatte, kriegte ich 50 Pfennig so. Und das ging ja, diese großen Hochzeiten waren alle bei Biere auf dem Saal. Das war eine richtig große Veranstaltung und da war richtig was los. Aber dass das irgendwie mal ausfällig wurde oder so, oder zu Streitereien kam, das wüsste ich nicht. An was ich mich besonders gerne erinnere, das sind die Feste des Gesangvereins bei Bieren. Dann kam immer das Kamel mit dem Weihnachtsmann vorne. Und das war wirklich getreu nachgemacht. Denn wir hatten eine panische Angst, wenn das Kamel mit dem Knecht Ruprecht, da auf den Saal marschiert kam. Und wir glaubten fest, dass das ein richtiges war. Und dann kriegte jedes Kind eine Tüte mit Keks und Nüssen. Und der Saal, der war voll. Ich möchte fast sagen, da war das fast die gesamte Bevölkerung da war. Meine Großeltern mütterlicherseits waren Möllenbrooks in Nordoldendorf. Das ist das Haus links vor der Brücke. Ich bin wahrscheinlich in meiner Kindheit mehr in Nordoldendorf gewesen als in Heiligenkirchen. Denn meine Mutter hatte 5 Schwestern. Davon waren noch 4 ledig. Und mein Onkel, Willi Möllenbrook, damals auch noch als Lydia, die haben mich dermaßen verwöhnt und betuttelt. Als erster Neffe. Ich kann das fast ja nicht beschreiben. Jedenfalls dieses alte große Fachwerkhaus mit der großen Diele, das bleibt immer in Erinnerung. Vorne hinter der Tür lag der große Schäferhund, mit dem ich machen konnte, was ich wollte. An der Wand hing die Peitsche, die nur ich anfassen durfte oder mein Opa, kein anderer. Im Stall standen 4, 5 Kühe, vielleicht ein Rind und ein paar Schweine. Auf dem Hof die Hühner, Gänse, Enten. Es war schon interessant. Schlafen musste ich denn bei einer meiner Tanten. Die Schlafräume hinter der Wohnstube hatten auch noch kein Licht. Damals genau wie auf der Judenburg. Aber wenn es auch dunkel war, es ging gut vonstatten. Mal bei der Tante, mal bei der Tante. Das Bett meiner Großeltern war in dem Raum davor. Man musste da durchgehen. Das war ein großes Himmelbett mit 4 gedrehten Ständern und oben drüber eine große eichene Kassettendecke. Es war ein einzelnes Bett, das war nicht unterteilt. Und im Bett lag ein großer Strohsack. Meine Tanten hatten schon keinen Strohsack mehr, die waren schon etwas moderner. Aber an das Stroh, wenn es denn durch das Loch guckte, kann ich mich noch gut erinnern. Wenn ich dann morgens so im Bett lag und meine Tanten waren schon aufgestanden, die mussten ja auch zur Arbeit, meine Tante Alwine, später Frau Lückermann, die arbeitete bei Lauermann, meine Tante Marie, die spätere Frau Drave aus Berlebeck, war als Schneiderin, meine Tante Hanna, die spätere Frau Bracht aus Erdbruch, die war in Stellung, meine Tante Elise, spätere Frau Brinkmann aus Remmichhausen, war in Friedrichshöhe beschäftigt. Und nur eine Tante Auguste, Frau Stollmann aus Holzhausen, war auch schon verheiratet. Aber ich war das einzige Enkelkind. Mein Großvater, der Opa Möllenbrook, der stand früh auf und musste dann mit seinen Kühen entweder ackern oder er brachte sie zum Linnenkamp, wo er eine Weide hatte. Der Weg zum Linnenkamp war ein alter Hohlweg. Nicht so befestigt, wie er heute ist, sondern das war mehr nur ein Graben. Rechts und links standen Büsche und die Kühe liefen unten durch den Hohlweg, durch den Graben. Und im Sommer hatten sie da Schatten und Ruhe vor den Mücken. Und dann blieben sie da unten stehen und gingen nicht weiter. Und dann konnte mein Opa oben am Rand rufen und machen, was er wollte. Die blieben da unten stehen. Und ich musste dann unten rein in den Graben mit Barfuß und musste weiter scheuchen. bis sie den hinten fast am Linnenkamp wieder nach oben hochgingen. Ja, das Schönste in Nordoldendorf war die Becke, die Wienbecke. Damals saßen da noch viel Fische drin und vor allen Dingen die Köpfe. Als Kumpel hatte ich da Robert, Eberhard Lohrmann, Paul Beins, Friedel Schönhage und Ernst Klöpperbeins. Wir waren wohl die meiste Zeit in der Becke. Einmal wollte ich auch die Fische den anderen entgegenjagen und ich warf so Steine ins Wasser und dann hatte ich mich wohl irgendwie vertan. Dann traf ich dem Ernst Klöpperbeins genau vor den Kopf mit so einem Stein. Das Blut floss und er lief da raus. Da kam sein Vater und schimpfte mich schrecklich aus, wie ich denn bloß sowas machen könnte. Auf der anderen Seite der Brücke hatten meine Großeltern auch noch einen Garten. Und zur Becke hin war so ein Streifen Gras, das war die Bleiche. Wenn sie gewaschen hatten, dann wurde die Wäsche da ausgelegt, wenn schönes Wetter war und die Sonne schien. Und dann wurde alle kurze Zeit mit einer Gießkanne und einer Brause die Wäsche nass gegossen, damit die dann wohl schön weißer wurde. Aber es kam auch vor, dass irgendwann mal wieder die Enten oder eine Gans darüber gelaufen war, dann konnten sie die Wäsche nochmal waschen. Ja, Hochwasser habe ich in der Zeit damals nicht erlebt. Das war gar nicht. In den späteren Jahren ist es ja dann mitunter schlimm geworden mit dem Hochwasser der Wienbecke.